25,000 people. Unknown season 20. Presented by Steiermärkische Sparkasse. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 20, der Karriere- und Werdegang-Podcast, ist präsentiert von der Steiermärkischen Sparkasse zum 200. Geburtstag. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts. Und mein 25. und letzter Gast in Season 20 ist Christoph Zenk, Co-Founder und CEO von SeasonX sowie Unternehmer in der Agentur- und Startup-Welt. Und jetzt bei mir im Studio, lieber Christoph, servus und herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung, schön hier zu sein.
Ich freue mich, wir hatten ein Vorgespräch mit Persönlichkeiten, die da aufgetaucht sind, die ich ja so gar nicht auf der Rechnung gehabt habe, aber da kommen wir dann noch dazu. Startfrage, Süßes oder Salziges für dich, Mannerschnitten oder Soletti?
Süßes, bitte.
Ist das saisonal Süßes oder ist das immer
Süßes? Die Saisonalität für Süßes kommt bei mir jetzt erst, also Okay. Eigentlich halte ich mich zurück, aber jetzt beginnt es ein bisschen früher.
Einmal Mannerschnitten an dich. Ja, Christoph, Karriere, Werdegang, Podcast. Wenn man dich auf LinkedIn irgendwie besucht, dann sind da zwei Punkte gleichzeitig drinnen, die du groß reingenommen hast. Zum einen SeasonX. Das haben wir dann als großen zweiten Teil unserer Folge und als Hauptthema. Und dann noch deine Cross Connect. Und da machen wir jetzt mal eine Journey dahin. Du hast mir erzählt, du warst Gamer als junger
Bub. Das ist richtig, ja.
Was hast denn da so gegamed und wie erfolgreich hast du das gegamed, was du gegamed hast?
Also es ist sehr lang her, war 96. Also ich war schon davor interessiert, zum Leidwesen meiner Eltern. Vielleicht kennst du doch Trikotronics und Co. Da hat es dann begonnen in Wirklichkeit. Aber alles, was Neues gekommen ist, war mindestens genauso interessant. Und wie es dann möglich war, online gegen andere oder mit anderen zu spielen, da war es dann vorbei für mich. Also da wollte ich unbedingt dabei sein. Ab 96 habe ich dann für die, die es von damals kennen, Quake gespielt. Mhm. Klassischer Shooter und da war ich sehr lang sehr aktiv.
Sehr lang. Und tut es da irgendwie weh, wenn du heute andere Dinge zu tun hast, was da technisch alles möglich ist und wie geil mit Verlaub die Möglichkeiten sind?
Also heute Gamer zu sein ist wahrscheinlich spannender als es damals vor, jetzt sind es 20, 25 Jahre. Ich glaube, mein Gesamtumsatz, den ich gemacht habe als Profispieler, waren so um die 700 Euro zusammengerechnet vielleicht. Heute kriegt man Millionen. Es war eine schöne Zeit, aber auch solche Zeiten enden irgendwann und heute, ehrlicherweise, hätte ich ja keine Chance, da irgendwie noch mitzumachen.
Du bist ja immer nur ein junger Bub quasi und die Altersgrenzen gibt es ja, glaube ich, keine, oder? Da gibt es überhaupt keine Age Groups
bei Gamern. Gibt es keine, aber ich glaube, die Reaktionsfähigkeit leidet irgendwann
im Alter. Das ist schon ein Thema
auch. Ja, definitiv, ja.
Also das heißt, du hast damals schon Geld verdient damit, das war in der Early-Phase, wo das Ganze losgegangen ist,
glaube ich. Also Geld auch verdient
von den technischen Möglichkeiten.
Also Internet war so quasi in seinem Beginnen irgendwie. Das heißt, wenn du schlechtes Internet gehabt hast, war Spiel noch nicht so toll in Wirklichkeit. Mhm. Aber das, was ich an Geld verdient habe, kann man sagen, war vielleicht eine Grafikkarte dort, ein RAM dort, also woanders. Ich würde sagen, in Summe, wie gesagt, vielleicht sind es die 700 Euro geworden, nicht vergleichbar mit heutigen Zahlen.
Und wenn du jetzt sagst, was du gelernt hast in dieser Challenge, in dieser dich pimpen, dich vergleichen mit anderen, was hast du mitgenommen für deinen beruflichen Werdegang?
Also vielleicht muss man auch sagen, ich war jetzt nicht der beste Spieler von Haus aus, also jetzt, was jetzt Genauigkeit betrifft, Geschwindigkeit und so weiter, aber ich war ein Teamplayer. Mhm. Und ich habe Spiele gespielt, wo man zu 8 oder zu 10 zusammengespielt hat und da ging es nur um Kommunikation und zwar um mit wenig viel sagen. Und ich glaube, das hat mich schon ein bisschen geprägt, auch jetzt für später, wo ich dann Firmen gegründet habe oder auch vielleicht mehr mit Stakeholdern zu tun hatte. Mhm. Das ist etwas, was ich jedenfalls dort schon mitgenommen habe.
Spannend, spannend. Ich bin auf deinem LinkedIn-Profil und da gehen dann irgendwann einmal spannende Einträge auch los natürlich. Dazwischen möchte ich dich fragen, Joe Wood an der Wiener Börse, es war ein IPO 2002, Sie haben es gerade noch an die Börse geschafft, das war keine Erfolgsstory. Hast du das irgendwo mitverfolgt, auch als Gamer, das Produkt?
Als Gamer habe ich ein paar Titel mitbekommen, als Agentur haben wir auch teilweise Überlappungen gehabt mit Joe Wood. War auch sehr spannend, jemanden zu haben, quasi ums Eck und mit dem reden zu können, war halt leider nicht ganz so erfolgreich.
Grüße nach Rottenmann und ja, der Herr Toto Wolf ist jetzt in anderer Hinsicht ein bisschen sehr bekannt geworden. Giga Digital Television GmbH Business Development, dein erster Eintrag auf LinkedIn, da verbinde ich einen Fernsehsender irgendwie damit. War das der?
Das ist richtig, es war mal ein Jugendsender und wurde dann irgendwann einmal übernommen von einer E-Sports-Company namens Turtle Entertainment aus Deutschland. Mhm. Und in der Phase als Partner damals schon bin ich dann in die Prokuristenrolle gerutscht und durfte dann quasi die österreichische Reichweitenvermarktung mit übernehmen.
Mhm. Ganz, ganz spannend. Hat mit Gigasports natürlich überhaupt nichts zu tun, oder? Ist nur zufällig.
Gigasports gab es dann in der Richtung auch, aber vielleicht ein spannender Zusatz damals, die Ski-Challenge gab es damals, falls du noch kennst.
Ja, natürlich.
Die wurde dort gefeatured und da waren wir auch dabei natürlich.
Da waren wir gut alle miteinander. Das war noch ziemlich, in den Nullerjahren, glaube ich, stundenlang gespielt haben. Das war schon,
genau.
Da war Ö3 auch stark dahinter,
glaube genau. ich. Genau, ja. Vom ORF Ö3 gewesen, ja. Wurde stark gepusht, war medial extrem erfolgreich über ein paar Jahre. Irgendwann ist es eingeschlafen, aber es war ein tolles Konzept.
Ich war ja nie der große Gamer, aber da war ich dann schon auch dabei. Was man noch findet, Matrix, Turtle, Skilled Events, Geoled, sprech mal kurz drüber.
Also der Werdegang war immer so auf der digitalen Seite des Marketings eigentlich. Also Gaming war der Beginn, allerdings wenn man Gamer ist, hat man auch ein technologisches Interesse. Aus dem hat sich quasi von selbst eine Digitalagentur entwickelt. Ich bin auch heute noch extrem technologieinteressiert. Und das war so waren meine Schritte in diese Richtung. Das Gaming wurde weniger, das Digitale wurde mehr. Aus dem Digitalen wurde dann ganzheitliches Marketing. Und das ist so irgendwie das, was mich mitbegleitet hat. Was unterm Strich überbleibt ist und was ich heute noch verfolge, ist alles, was Zahlen, Daten und Fakten basiert ist, gilt für mich sowohl in der Werbung als auch jetzt bei Seasonex zum Beispiel. Und das ist sicher ein Hauptding, das mich heute beschäftigt.
Ich bin eigentlich auch ein Big Data Mensch, deswegen gibt es da einen recht spannenden Match natürlich im Jahr, was finde ich da jetzt, November 2010 hast du die Cross Connect gegründet. Du bist Managing Director Founder, sonst heißt das nicht gegründet, ist klar, gefunden wird man es nicht haben, ist auch so eine Übersetzung natürlich. Stell uns die CrossConnect vielleicht kurz als eines deiner beiden Hauptvehikel vor.
Ist eine Mark- und Digitalberatung, also man könnte auch Digitalagentur sagen, aber mittlerweile ist ja alles in Wirklichkeit digital. Was wir da heute machen, ist einfach Kunden bestmöglich darzustellen, zu positionieren und sie auch bei der Werbung zu begleiten. Und das halt sehr viel basierend eben wieder auf Daten, Fakten. Weil das für mich etwas ist, was aus der heutigen Zeit nicht mehr wegdenkbar ist. Wenn wir von Werbung sprechen, geht es halt auch viel darum, wie erfolgreich ist sie und wie kann man sie messen. Da sind wir zu Hause, haben recht viele nette, große Kunden, sowohl in Österreich als auch in Deutschland. Und ich muss sagen, das ist ein Business, das funktioniert. Und da bin ich froh, ein cooles Team zu haben, das auch ohne mich arbeiten kann, wenn ich mal mehr vielleicht bei Seasonex zu tun habe.
Oder bei mir zum Podcast bist.
Oder das.
Und über Seasonex sprichst. Du kennst meinen ehemaligen Wegbegleiter, Arbeitskollegen Ronny Stövele. Wir haben in der Erste Group zusammengearbeitet, den Marc Walek kennst du gut. Und die beiden spielen eine Rolle in der weiteren Geschichte von dem, was wir jetzt da reden werden, nämlich was Seasonex betrifft. Wann hast du die beiden kennengelernt oder einen der beiden?
Also die beiden kenne ich jetzt wahrscheinlich schon, seit ich 16 oder 17 bin, also schon sehr lang.
Das ist lang, ja.
Ihre Karriere habe ich auch mitverfolgen dürfen, eben von der ersten Bank dann bis in die Selbstständigkeit.
War der Ronny eigentlich auch ein Gamer?
Der Ronny war kein Gamer, nein.
Ja, das passt auch nicht zu ihm irgendwie.
Nein, würde ich auch nicht sagen.
Also Skilehrer passt schon, aber er war Gamer.
Skilehrer wäre wahrscheinlich auch ein guter Fußballtrainer.
Ja, genau.
Also sehr, sehr ambitioniert und motiviert immer.
Superläufer.
Er hat halt das Pech, stimmt es nicht, aber er hätte wahrscheinlich auch mit Burschen viel anfangen können zum Kicken. Er hat halt, war gesegnet mit Töchtern.
Ja.
Aber ich kenne ihn lang, habe ihn auch mitverfolgt, was sie tun und wir haben auch beruflich miteinander zu tun gehabt.
In welcher Hinsicht beruflich?
Also jetzt die Inkrementung gibt es schon relativ lang. Den Ingoldwith Trust Report, ich weiß nicht, ob es 8, 9 oder 10 Jahre sind, aber gut 7 oder 8 Jahre haben wir den Ingoldwith Trust Report als Cross Connect auch mit umgesetzt. Das heißt, gestalterisch haben wir unterstützen dürfen, das Cover machen dürfen, das Setzen machen dürfen. Das und das ist halt ein der Goldstandard der Analyse.
In jeder Hinsicht. Ne?
Und es wird irgendwie jedes Jahr mehr, mehr Sprachen, mehr Seiten. Aber ich glaube, es gibt kein anderes Werk, das so weit geachtet und gelesen wird.
Und die 4 Sprachen, die laufen über euch, dass das Ganze gesettelt wird und so weiter.
Auch das dürfen wir mitmachen, ist eine Herausforderung jedes Jahr.
Das kann ich mir vorstellen.
Und es ist eine taffe Phase so von Februar bis Mai, Juni. Aber wir sind auch jedes Mal froh, wenn es vorbei ist. Aber man kann wirklich auf jedes Jahr stolz sein.
Wahnsinn, ja. Das wusste ich eben nicht und das ist eben eine dieser schönen Sachen, die wir da im Vorfeld rauskristallisiert haben. So, und jetzt kommen wir dann schon weiter zur Gründungsgeschichte von Seasonex, weil da spielt dieser Kontakt zum Ronny und zu seiner Goldbubble natürlich eine wesentliche Rolle, wie du mir erzählt hast.
Genau. Also beide haben ja auch viele Ideen, sind auch ziemlich umtriebig, wollten auch mit mir mal ein Startup zwischendurch gründen oder hatten eine gute Idee dazu. Da wäre ich ein Part gewesen, weil ich ja eher aus der Produktentwicklung, aus dem Marketing komme und die zwei dann eine andere Spezialisierung haben.
Ich sage jetzt, solche wie dich kann man da immer gut brauchen, ne?
Genau. Ich glaube, das macht manchmal Sinn, ja.
Schadet nicht, ja.
Genau. Und die beiden hatten dann noch einen kongenialen dritten Partner in Deutschland, der auch aus der Goldszene kommt, das ist der Dimitri Speck.
Der sagt mir was.
Mit den dreien oder jetzt zu viert, das Produkt wurde leider nichts, das hat sich einfach dann verflüchtigt als Idee, war ein guter Ansatz. Aber er ist dann auf mich zugekommen und hat gesagt, er hat noch was anderes und er sucht jemanden, der Finanzierung, Produkt, Know-how, Marketing hat und würde gerne was aufbauen. Das war mein erstes Mal, also das erste Zusammenstoßen eigentlich mit Saisonalität.
Und der Dimitri hatte die Idee zu Seasonex.
Genau.
Und ihr habt das gemeinsam, ihr habt einen Match gefunden, persönlich und auch was die Idee betrifft. Und das Unternehmen gibt es jetzt seit 12 Jahren. Ihr seid beide die Co-Founder des Unternehmens. Jetzt machen wir mal kurz die Figurenzeichnung. Seasonex, es steckt im Namen schon was drinnen und ich finde es ja schön, dass du als letzter Gast der Season 25 irgendwie, die Season geht jetzt X oder sowas, kann man sagen, oder die, man schreibt es mit A hinten, Season Nax und nicht X irgendwie. Warum die Namensgebung und was steckt dahinter?
Also das läuft ein bisschen zurück auf das Produkt, das wir eigentlich ursprünglich entwickeln wollten. Also es ging darum, einen Silver Exchange aufzubauen.
Also war steckt die, wirklich das X
und es Exchange war dann so, drinnen, es wäre okay. Auch interessant, einen Seasonal Exchange aufzubauen. Okay. Und dann ging es natürlich, und das kennst du aus dem Online-Marketing natürlich, darum, kriege ich eine Website hin, kriege ich ein Domain, wie kann ich es bewerben? Und das war in dem Fall wirklich ein schön klingender, international möglicher Name. Und wir haben wirklich den Exchange mitgenommen, auch wenn das heute nicht so verwendet wird. Aber ja. Seasonex heute ist eigentlich der Punkt, zumindest versuchen wir das so darzustellen, wo du alles rund um Saisonalität finden kannst.
Und Saisonalität im Wertpapiergeschäft oder auch bei Kryptos und so weiter.
Genau, über alle Klassen hinweg in Wirklichkeit. Mhm. Also von Einzelaktien über Indizes, Commodities, Currencies, Krypto auch. Da sind die Zeitreihen ein bisschen kürzer, deswegen muss man ein bisschen aufpassen, aber grundsätzlich alle verfügbaren Instrumente, wo es genug historische Daten gibt, kann man zum Beispiel mit der Seasonex-App analysieren.
Also auch Corporate Bonds und Zinsen und solche Sachen.
Genau.
Auch. Also wenn ich jetzt 12 Jahre zurückdenke und die Zinsen immer mehr gegen Null gegangen sind und dann unter Null, sowas gab es ja nicht. Was macht man damit Seasonex damit, wenn etwas völlig Neues auftritt, an wo du alle Schulbücher vergessen kannst?
Also auch Saisonalitäten verändern sich über Zeit und da gibt es dann Ausreißer, auf die man achten muss natürlich. Und es gibt auch sich verschiebende Saisonalitäten. Aber gleichzeitig gibt es auch, du kennst die Sprüche vielleicht, sell in May and go away. Mhm. Es gibt Börse-Weisheiten, die auch heute noch gültig sind. Und es ist natürlich so, dass so wie wir Saisonalität sehen, ist weit tiefer als der Durchschnittstrader jetzt vielleicht Saisonalität in seinem Kopf abspeichern würde. Mhm. Also man kennt die Jahresendrallye vielleicht, aber dass man dann in Einzelaktien tatsächlich Saisonalitäten findet, das ist schon etwas, was nicht jedem direkt bewusst ist.
Das kommt natürlich stark auf die Branche an und das ist ein spannender Punkt. Hast du da irgendein Beispiel für uns aus irgendeiner Branche, die wir alle kennen?
Also ich habe zwei Lieblingstitel eigentlich, die ich mir wieder gerne erwähne.
Ja.
Du kennst Adidas, gegründet Adidasler, der hat zwei Söhne, die leiten auch.
Kann man denken, was jetzt kommt, aber sagst du, sag's ja.
Die leiten zwei Firmen, einmal Puma und einmal Adidas.
Ja.
Und wenn man die Saisonalität auf diese beiden Titel anwendet, merkt man, dass die tatsächlich eine sehr ähnliche Saisonalität haben. Mhm. Mal ist Puma, mal ist Adidas stärker, aber da beginnen wir irgendwo im Februar bis Ende Mai. Sehr ausgeprägt, hohe Wahrscheinlichkeit, 80-90%. Und es ist halt natürlich eine schöne Geschichte, weil zum einen, dass sich ein Titel so entwickelt, das hat natürlich Hintergründe der Branche, da kommen zum Beispiel die neuen Kollektionen raus, aber dass dann zwei konkurrierende Firmen mit seinem Hintergrund auch noch genauso funktionieren. Das ist natürlich eine schöne Geschichte, die auch gleichzeitig profitabel ist, wenn man sie kennt.
Mhm. Jahresende hast du auch kurz erwähnt.
Xmas Rally ist ein ewiger Klassiker eigentlich. Schon sehr lang gültig für verschiedenste Titel, ist auch etwas, was wir jedes Jahr wieder erwähnen und erklären. Wo es vielleicht ein bisschen nicht so spannend ist, ist der Sommer. Da ist es auch für uns schwer, dann wirklich Muster zu finden, die wirklich mit einer hohen Stabilität und auch einem Grund dahinter auftreten. Aber jetzt kommen wir halt dann in den September, Oktober rein, da wird es dann schon wieder spannend.
Den Trump gibt es ja schon länger an den Märkten und hat sicherlich die erste Hälfte der Seasonex-Geschichte auch mitgeprägt irgendwie. Aber so wie er jetzt auftritt mit vollkommen maximalem erratischen Wahnsinn, ich möchte es gar nicht bewerten. Ich habe, glaube ich, ein gutes Bauchgefühl dafür, aber dann wird man Seasonex mit Big Data nicht viel anfangen
das
können.
Das ist ein Problem, wenn eine Person den ganzen Markt bewegen kann. Das heißt, da muss man sehr vorsichtig sein in Wirklichkeit.
Ja.
Und das ist etwas nicht Einschätzbares. Also für mich ist auch Saisonalität etwas, das ist ein Filter, ein Overlay, ein Zugang, den man wählen kann. Aber man muss natürlich abgleichen mit allem anderen, was passiert. Trump als Beispiel zerstört uns Saisonalität in bestimmten Feldern, wie es auch vielleicht Corona gemacht hat.
Solche Sachen kriegt man dann natürlich historisch nicht mehr aus dem Chart raus. Das bleibt für immer drin. Was heißt das fürs Produkt? Weil der Trump macht kurze kleine Zacken, so wie das EKG vom Snoopy, sage ich jetzt einmal. Und Corona, das tat weh, auch wenn es schnell wieder aufgeholt worden ist. Lehman tat weh, wurde nicht schnell wieder aufgeholt. Das sind Zacken, die einfach bleiben in diesem Bild des Charts.
Und das ist gerade bei uns ein Thema. Jetzt, wenn du Saisonalität nimmst, also wir bilden ja einen Durchschnitt über einen Jahresverlauf zum Beispiel, wie sich ein Kurs übers Jahr verändert. Wenn da Einzeljahre ausreißen, beeinflussen die extrem stark den Chart. Mhm. Im Fall Corona haben wir sogar einen kleinen Button gebaut. Du kannst mit dem Corona-Bug, den du klicken kannst, Corona ausfiltern bei uns, weil das ja nicht real ist
aus unserer Sicht. Gescheit,
ja. Ist etwas ein visueller Effekt bei uns, aber das ist etwas, auf das man achten muss. Und Trump-Aussagen sind halt auch etwas, das irgendwo zwischendurch Zacken generieren kann.
Ja.
Die muss man auch bei historischen Analysen immer mit berücksichtigen. Genauso wie 2008 natürlich ein Jahr ist, auf das man besonders achten muss.
2008 ist überhaupt, da hat es uns vom Schiedsrichterstuhl gehauen, sage ich immer als Tennisspieler. Na wirklich, das war schon etwas. Jetzt hat man ja beide Tipps. Spielt das irgendwie eine Rolle bei euch? Es ist ja nicht saisonal, weil das Tipp, das kommt ja nicht immer jetzt mit Ankündigung. Oder dann vielleicht doch?
Naja, man kann es aber kombinieren. Wenn du jetzt einen Tipp siehst und sagst, jetzt schaue ich saisonal auch noch drauf, ob vielleicht ein tiefer liegender Grund da ist, der in einer hohen Wahrscheinlichkeit auftritt, dann kann man das schon gut kombinieren. Und es ist auch so, dass viele User Saisonalität verschiedenst einsetzen. Es gibt diejenigen, die nur nach Saisonalität gehen. Es gibt aber auch ganz viele, die sagen, Saisonalität ist ein Entscheidungsfaktor für mich. Oder eben ein Overlay zum Beispiel, das ich zusätzlich nehme.
Wenn ich irgendwo einen Burger kaufe, das sage ich jetzt, glaube ich, zum ersten Mal im On-Tape, kaufe ich jetzt immer einen Zusatztipp irgendwie. Also beide, weil ich es irgendwie gern habe. Christoph, für wen ist jetzt SeasonX ein Angebot, das man zum Beispiel im Business-Bereich einsetzen kann? An wen richtet ihr euch ursprünglich mit der SeasonX-Seite und den Tools rundherum?
Also ganz anfänglich waren es die Institutionellen. Also wir waren auf Bloomberg, sind auf Bloomberg noch immer verfügbar. Das war unser erster Ansatz, eigentlich, wie gesagt haben, da kriegen wir die professionellen Trader und die Institutionellen. Das war schwierig, dort tatsächlich aktiv Marketing zu machen. Man darf sogar nur sehr wenig in Wirklichkeit. Es gibt zwar nur vielleicht
gar nichts.
Man darf eigentlich gar nichts. Es gibt vielleicht 100 Apps, das ist zwar schön, dort zu sein, es ist wirklich ein Ritterschlag. Wir waren auch auf Thomson Reuters. Aber jetzt bin ich ja Marketer auch und ich will ja ein Produkt auch bestmöglich vermarkten.
Das geht gar nicht, wenn man dann nicht gefesselt ist.
Das ist schwierig. So. Das ist wirklich schwierig. Ja. Und deswegen wurde dann die Web-App entwickelt. Das heißt, wir haben jetzt SeasonX, du brauchst nichts runterladen, du kannst auf eine Website gehen, dich registrieren und kannst gleich einmal losstarten mit der Analyse. Und das Konzept von SeasonX ist eigentlich so, dass sowohl Einsteiger da tatsächlich was rauslesen können, aber auch Alteingesessene noch Mehrwerte rauskriegen. Und das kommt ein bisschen darauf an, wie man die App nutzt. Sie ist wirklich vom Einstieg her sehr einfach gehalten. Du kannst in der Tiefe aber wirklich viel rausholen.
Das Ganze in ein eigenes Produkt verpacken, das investierbar ist, ist das ein Ansatz?
Haben wir verfolgt. Also jetzt haben wir mal das Startup auf der einen Seite aufgebaut und gedacht, machen wir parallel gleich noch ein zweites Startup quasi mit einem Fonds und haben dann, ich kann jetzt nicht genau sagen, in welchem Jahr das war, aber wir haben knapp 8 Millionen eingesammelt. Wow. Für saisonale Strategien von null.
Das ist also viel und wenig zugleich.
Das war viel und wenig und das ist auch der gute Punkt. Ja. Wir hätten wahrscheinlich eher auf 20 plus an Millionen warten müssen, damit jetzt das Produkt sich rechnet.
Grenzkosten und so.
Genau, das war ein Thema für uns. 1-2 Jahre haben das Ganze betrieben, dann wieder eingestellt und sind jetzt wieder nur unter Anführungszeichen bei der App angekommen. Aber natürlich, Saisonalität in Fonds ist ein Riesenthema und wäre mit einem richtigen Partner auch wieder spannend.
Aber so ist es so, dass, nehme ich an, Asset Managerinnen, Asset Manager das zukaufen und in ihre Expertise einfließen lassen und als Baustein nehmen.
Ne? Genau, das ist ein guter Punkt, weil wir haben zwei verschiedene Arten von Kundenwirklichkeit. Wir haben die B2C-Kunden, die halt private Trader, die sagen, ich glaube auch an Saisonalität, was übrigens über 20% der Trader grundsätzlich machen, nur definieren sie es verschieden für sich. Und dann gibt es die professionellen Trader, das sind jetzt bei der Web-App ein bisschen weniger, aber die lassen genauso diese Entscheidungen mit einfließen. Und da gibt es jetzt auch zum Beispiel mittlerweile APIs, die wir aufgebaut haben, damit die in ihren Dashboards direkt unsere saisonalen Zahlen haben.
Ich finde auf der Homepage jetzt Search over 100.000 Assets. Was sind denn die beliebtesten und die Lieblinge auch von dir, wo du sagen kannst, hey, da funktioniert es gut?
Also die mit Abstand am meisten genutzten Assets sind jetzt mal die klassischen amerikanischen Aktien vielleicht. Oder sagen wir vielleicht, plus minus 1000 Einzelaktien sind etwas. Dann haben wir auch einen sehr großen Anteil rund um Gold, Silber, Commodities generell. Und dann gibt es auch noch sehr spezialisierte Currency Trader. Also sind so unsere drei Bereiche vielleicht. Die exotischeren Titel, die vielleicht nicht so oft gehandelt werden, sind gar nicht so gefragt bei uns, sondern in Summe, auch wenn wir 100.000 vielleicht haben, würde ich sagen, 4.000, 5.000 sind die tatsächlich oft analysiert werden.
Wie spielt die Liquidität eines Underlyings rein? Hat das eine Rolle? Weil im Chart siehst du das ja nur unten dann, aber oben ist ja der wesentliche
Part. Je liquider, desto besser eigentlich. Ja. Sonst habe ich auch wieder Probleme mit der Chartdarstellung und wir passen auch immer darauf auf, welche Charts wir anzeigen, welche nicht. Also erstens, wir brauchen eine lange historische Datenbank, sonst macht es keinen Sinn. Und da ist jetzt für Krypto zum Beispiel manchmal ein Thema, wenn wir zu wenig Daten haben. Zum anderen ist es aber auch so, und das ergibt sich von selbst, die meistgetradeten Titel haben da kein Problem mit der Liquidität.
Ja. Wenn du jetzt in Gold with Rust machen darfst, musst, willst, spielt da irgendwie Season X rein? Findet man das auf ein paar Seiten? Ich denke
ja,
doch, oder?
Ja, stimmt.
Muss ich dann gleich überprüfen, weil ich habe alle Ziegel daheim leer.
Also der Ronny meldet sich dann einmal im Jahr bitte mit einem Update-Chart für Gold, Silber oder Ähnliches.
Ja.
Die sind dann auch immer mit drinnen und auch schön verlinkt. Und Saisonalität, er hat es jetzt, glaube ich, gerade gestern oder vorgestern auf LinkedIn auch wieder veröffentlicht. Da kommt jetzt gerade wieder eine Phase, eine beginnende. Also ja, spielt definitiv mit eine Rolle.
Spannend. Das heißt, es ist eigentlich egal, welches Underlying gewählt wird, es gibt immer Saisonalitäten. Kann man das so sagen?
Kann man definitiv so sagen. Mhm. Es ist auch wirklich dieser Ansatz, wie verwende ich Saisonalität? Es gibt für mich jetzt zwei verschiedene Möglichkeiten eigentlich. Es gibt jetzt diejenigen, die sagen, ich schaue mal zuerst auf die Saisonalität, wo habe ich gerade jetzt interessante Anlegemöglichkeiten, mache dann eine Zusatzanalyse drauf. Oder ich gehe in einen anderen Weg und sage, ich habe einen interessanten Titel und schaue jetzt auch nochmal auf Saisonalität. Also es sind zwei verschiedene Wege, die auch bei unseren Usern die meistgewählten Wege sind. Und die funktionieren, je nachdem, wie sie eingesetzt werden, ganz gut.
Im Klassiker aller Sprüche, du hast ihn eh erwähnt, Silent Go Away in May, steckt ja die Anlageempfehlung im ersten Wort schon drinnen and come back in September, irgendwie das Buy auch. Jetzt ist eine neue Generation an Anlegerinnen und Anleger da, die Sparpläne machen, um die Saisonalität rauszukriegen. Wie geht's dir damit?
Ich selbst zum Beispiel, ich Sparpläne sind jetzt ein bisschen ein Teil von dem, was ich tue. Mhm. Aber wenn ich jetzt auf Indizes zum Beispiel gehe, einfach um ein Risiko zu streuen, schaue ich trotzdem auch auf die Saisonalität, weil auch ein S&P ist nicht ganzjährig spannend. Also man kann auch hier Saisonalität mit einfließen lassen und vielleicht zwischen Indizes wechseln.
Mhm. Also die Sparplananlegerinnen, die Spezialisierteren, die achten auf die Tipps zum Beispiel sehr stark, aber die kannst du halt schwer planen, weil die dann so kommen. Wie nutzt du Season X für deine eigene, ich darf dich das fragen, Vorgespräch gecheckt, weil diese privaten Fragen, eigene Strategien, die sind für mich immer eine Spur intimer, aber wie nutzt du das?
Also jetzt, ich lese ja auch viel und dann gibt es irgendwelche Börseneuigkeiten immer mal wieder, die vielleicht interessant sind für mich, um darauf aufzuspringen. Aber bevor ich jetzt irgendwo tatsächlich selbst eine Aktie kaufen würde, würde ich immer zur Saisonalität gehen. Also es ist einfach für mich ein Zusatzfaktor, ein Rückhalt.
Ja.
Das sind zwar jetzt Anomalien, die teilweise passieren, das ist uns eh klar, die sind noch nicht predictable, aber ich kann trotzdem noch immer schauen, gibt es vielleicht einen Zusatzeffekt darunter, der mir helfen könnte. Und das ist jedes Mal mein Zugang.
Du hast den Dimitri über den Ronny und über den Marc kennengelernt. Ich weiß aus dem Vorgespräch, dass du im Vorfeld jetzt kein großer Börsianer warst, immer was anderes zu tun gehabt, aber man kann da voll reinkippen auch, oder? Vor allem, wenn man so ein Produkt macht.
Kann man, und ich muss auch ehrlicherweise sagen, der Dimitri hat mir Season X gepitcht. Also es hat damals nicht Season X geheißen, sondern es waren seine Seasonal Charts. Und ich habe gesagt, das klingt so simpel, das kann gar nicht funktionieren. Und er hat relativ lang gebraucht, um mich zu überzeugen, dass es tatsächlich Saisonalität gibt und dass man einen statistischen Vorteil hat.
Muss ich ja lachen fast jetzt, du bist glaube ich mein 485. Gast, circa vor wenigen Folgen, weil du Pitch gesagt hast, war der Daniel Kronin da, dann der Heinrich Gröller. Ich habe gerade so eine Startup-Phase und ihr habt schon alle miteinander einiges drauf, muss man sagen. B2C habe ich noch immer so ein bisschen weggeschoben, deine Erwähnungen. Was ist für einen Privatkunden? Wie kann man das nutzen? Wie kriegt man Zugang? Kleine Journey.
Also B2C, was heißt das jetzt überhaupt für uns? Wir sind als Online-Plattform für alle zugänglich. Also einfaches Registrieren, du kannst eine Testphase machen, 30 Tage gratis, ohne irgendeine Kreditkarte oder sowas hinterlegen zu müssen und kannst quasi da quasi deine saisonale Journey beginnen. Jeder Anleger wird auch verschieden mit Aktien umgehen und ehrlicherweise muss man sagen, ein Trader wird nicht mit Season X starten und dann ein Portfolio irgendwo starten, sondern der wird schon was tun, wird sich für technische Analyse interessieren und dann irgendwann auf Saisonalität kommen. Da sind wir meiner Meinung nach die Nummer eins und dieses Know-how mit einfließen zu lassen, egal welche Trading-Strategie, hilft definitiv. Bei B2C ist es so, und das muss ich ehrlicherweise auch wirklich dazu erwähnen, wir kosten mit 50 bis 100 Dollar pro Monat doch ordentlich was. Also es ist ein Spezialprodukt in einer Nische, aber dafür das Nummer 1 Produkt. Der Durchschnittsanleger, der vielleicht nur ein paar hundert Euro beim Sparplan anlegen will, wird mit dem Tool keinen Spaß haben. Weil ein statistisches Edge kriegst du zwar durch uns, aber du musst halt ein Grundvolumen haben, damit es einen Sinn macht.
Aber ich kann mal reinschnuppern und gratis testen, wie du gesagt hast.
Du kannst dich einfach registrieren, du kannst gratis testen und 30 Tage sind an sich, wenn man Zeit dafür hat, eine gute Phase, um auch viel mitzukriegen.
Ihr wisst ja selber auch noch nicht wirklich, was kommt, weil das ist ein schnell reagierendes Tool auf Events, oder? Nehme ich an.
Nein, kann man so jetzt nicht sagen. In Wirklichkeit, also Saisonalität ist ja etwas, was sich auch über Zeit verstärkt. Also wenn es Muster gibt, die wiederkehrend sind, dann wird man die...
Ja, dass Weihnachten kommt, weiß ich.
Genau. Ja. Und ich meine, wir machen jetzt, das Hauptprodukt ist eine Jahressaisonalität. Das heißt, du siehst vom 1. Jänner bis 31. Dezember, wie sich über Zeit ein Kurs entwickelt, statistisch. Und das ist etwas, was du quasi auch heute schon planen kannst. Wir haben ja auch die Möglichkeit, wenn du als User dich zum Beispiel für Tech-Aktien interessierst. Mhm. Und das wäre etwas, wo du sagst, ich will jetzt investieren in einen bestimmten Titel, welchen nehme ich denn überhaupt? Wir haben einen Teilbereich in der App, der heißt Seasonic Screener. Und du sagst einfach, zeig mir heute im Nasdaq die saisonal spannendste Aktie. Das heißt, du gehst rein, wir zeigen dir durch ein Ranking, was interessant ist, und du kannst dann für dich entscheiden, ah, okay, habe ich gehört, finde ich spannend, da gehe ich dann rein.
Also wir nehmen am 4. September auf und ich kann zum Beispiel sagen, wer sein Nasdaq, wurscht jetzt welche Größe, welcher Teilindex vom Nasdaq, jetzt von 4. September bis 4. Oktober historisch die beste Aktie war.
Genau.
So,
genau.
So kann man es verstehen.
Genau, du siehst im heutigen Datum, welches Investment das spannendste rein saisonal wäre.
Großartig.
Du bist herzlich eingeladen, dich jederzeit zu registrieren, um mal reinzuschnuppern. Du kriegst jeden Tag neu berechnet die spannendsten saisonalen Muster.
Und Newsletter gibt es auch. Da kriege ich, glaube ich, 14-tägig was von euch.
Genau.
Da habe ich dich zuletzt deswegen auch kontaktiert.
Genau. Also wenn man jetzt vielleicht Seasonex als Firma betrachtet, die Web-App ist ein Puzzlestein von dem, was wir anbieten. Wir glauben an Saisonalität und versuchen, die auf allen möglichen Kanälen zu promoten und auch Tools zur Verfügung zu stellen. Die App ist ein Part davon. Die Seasonal Insights, die zweiwöchentlich rauskommen, sind zwar kein Research-Newsletter, der gratis ist, wo wir selbst unsere Analysen fahren und erklären, welche Titel gerade spannend sein können.
Es gibt da so Sprüche wie Time in the market beats timing the market. Ihr meint sicher nicht, dass man komplett rausgeht, komplett reingeht. Das muss wieder jeder für sich bewerten können,
genau.
wie man mit diesen saisonalen Infos, kleinen Verkaufs, größeren Verkaufs und kleinen Buys und größeren Buys dann umgeht. Und weil es kostet ja auch immer Spesen.
Genau.
Ja.
Und das Tool ist absichtlich so konzeptioniert, dass du sehr offen entscheiden kannst und es gibt dir eine Datengrundlage.
Ja.
Aber davon ausgehen, dass es statistisch so ausschaut, kannst du jedes Mal quasi einen extra Edge mitnehmen.
Und für die Nerds kann man vielleicht irgendwann mal Calls schreiben oder was, wenn der Markt in eine Seite wird und
zum
so
Beispiel.
Weiter und so fort. Genau. Also das verstehe ich schon alles sehr spannend. Wo kann es mit Seasonex hingehen? Was ist das?
Also ein großes Ziel wäre eigentlich, jetzt habe ich davon gesprochen, 20% aller Trader kennen Seasonalität und glauben an sie. Mhm. Wenn diese 20% Seasonex-Kunden werden würden, wäre das natürlich eine tolle neue Welt für uns alle. Aber es ist schon so, dass wir einfach versuchen, die saisonale Analyse zu demokratisieren. Also jeder sollte Zugang haben zu dieser Analyse, was de facto so nicht der Fall war. Und es ist ein sehr einfacher, schneller Weg, den wir versuchen zu unterstützen und zu promoten.
Gibt es eigentlich auch irgendwelche Märkte, wo es sagt, da funktioniert es nicht? Dass man das gelernt hat in den 12 Jahren, dass es Märkte gibt, die einfach nicht funktionieren, was Saisonalitäten betrifft?
Also nicht funktionieren könnte ich jetzt so nicht sagen, aber wir reden immer davon, also unsere Analyse basiert auf historischen Daten. Wir brauchen gute, sinnvolle historische Daten und es gibt Märkte, wo man diese Daten nicht so bekommt, wie wir es uns wünschen würden.
Ja.
Die müssen wir dann auch auslassen.
Okay, also Private Equity zum Beispiel
ist
schwierig. Ne?
Genau, zum Beispiel.
Kann ich mir vorstellen, wenn es nicht immer die Runden und man, ich glaube an die alte Bewertung, weil die ist so schön heilig und so weiter. Ja, nein, das ist schon klar, du brauchst die Liquidität, um mit Big Data spielen zu können.
Genau.
Also du brauchst fungible Kurse auf großen Märkten. Lieber Christoph, was ist das, was dir am Seasonex-Projekt und an dem Job, den du ja selber geschaffen hast, auch irgendwie, und ich glaube, du bist wirklich maximal intuit, so taugt?
Also mal zum einen, ich bin ja ein Datenmensch. Mir macht Spaß, mit Daten zu arbeiten. Und jetzt nur Daten zu nehmen, ist das eine. Aber die dann noch so aufzubereiten, dass jeder damit arbeiten kann, ist schon mal etwas, was Spaß macht. Und was mir noch mehr Spaß macht eigentlich, ist, dass Saisonalität grundsätzlich in Aktien Geschichten erzählt. Und jetzt ein Finanzprodukt zu haben und Analyse zu haben, die auch eine coole Geschichte dazu erzählt, ist für mich etwas, was einfach zusammenpasst.
Ja.
Und es macht jeden Tag wieder Spaß, neue Wege zu finden, diese Inhalte aufzubereiten und auch in die Welt rauszutragen.
Wunderbar, die Welt raustragen. Das war schon das wirkliche Schlusswort. Ich spiele schon meine Abspannmusik. Ja, lieber Christoph, hat riesig Spaß gemacht. Bin da durchaus viel stärker intuit schon wieder mal als früher. Ich bin da auch so wunderbar leicht zu begeistern. An euch da draußen, schaut euch das mal an. Test Trial wird alles in den Shownotes verlinkt sein. Ein Tschüss einmal von meiner Seite und danke fürs Reinhören.
Es hat mich sehr gefreut und ich hoffe, ich konnte ein bisschen dazu beitragen, dass Seasonex noch bekannter geworden ist, speziell hier in Österreich und im deutschsprachigen Raum.
Und da in diesem Podcast muss das funktionieren, das ist ganz klar. Lieber Christoph, ich mache mich mal wegklinkend jetzt gleich mit der Mute-Taste und du kriegst noch die saisongerechte Abschlussfrage, wo du als Seasonex der Schlusspunkt der Season 20 bist. Danke auch an die Steiermärkische Sparkasse nochmal fürs Presenting. Ja, und wie sieht nun deine Welt von morgen aus?
Also ich persönlich glaube, dass nach wie vor Zahlen, Daten, Fakten zählen und wichtig sind. Man muss nur auch tatsächlich drauf schauen, was sie denn wirklich bedeuten. Wir werden weiterhin daran arbeiten, dass Saisonalität sein Publikum findet und auch daran arbeiten, dass jeder die Möglichkeit hat, diese Analysemethode für sich zu entdecken. Abseits davon wünsche ich uns allen nur, dass vielleicht die Märkte sich ein bisschen beruhigen, denn das bedeutet auch, dass die Welle ein bisschen ruhiger geworden ist.